Sinne keinem Gewissen machen.
Sich kein Gewissen machen. Also Sie knüpfen jetzt an, was ich selbst vorhin sagte in Bezug auf 1. Korinther, oder was?
Nein, auf 2. Korinther, Kolosser.
Kolosser 2, Vers? Es riecht euch. Ah, bei Ihnen steht Gewissen. Oh, das ist schade. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, ja. Was für eine Übersetzung haben Sie? Luther-Übersetzung. Und können Sie genau lesen?
Also lasst nun niemand euch Gewissen machen über Speise oder Trank oder über Trank oder über bestimmte Feiertage oder Neumonde oder Sabbat.
Aha, lasst niemand euch ein Gewissen machen, das heißt kein anderer. Ja, nicht ich selbst, sondern ich soll mich nicht aufbürden lassen, Vorschriften geben lassen, mein Gewissen von einem anderen Menschen prägen oder formen lassen, in diesem Sinne. Wenn ein Mensch das tut, dann muss ich selbst prüfen, ob das von Gott kommt, ob es schriftgemäß ist, ja. Oder? Hatten Sie noch eine weitere Frage? Dass man selbst anderen ein Gewissen macht. Nun, natürlich, keiner von uns sollte ein Irrlehrer sein, nein. Es geht hier um Irrlehre, ja? Um unbiblische Vorschriften. Ja? Etwas, das wegführt von der Gnade. Das kann manchmal sehr schnell geschehen. Aber das ist nicht etwas, das innerhalb der Gnade geschieht. Nein, nein. Etwas weiter? Sie dürfen ruhig nachfragen oder nachhaken, wie man sagt, wenn Sie etwas nicht verstanden haben. Denn ich spreche nicht immer deutlich.
Sie haben die Definition gegeben zu Heiden und Nationen, wenn ich zurückhaken kann. Diesen Unterschied habe ich nicht ganz begriffen.
Zwischen Heiden und Nationen?
Ja, das war im 1. Kapitel 27.
Ja.
Denn in etlichen Übersetzungen steht Nationen.
Ja.
Und Sie haben erklärt, dass passender wird hier Heiden sein.
Ja.
Warum? Und
also es geht um den Unterschied zwischen Heiden und Nationen. Eine Nation ist eine, Nation steht hier in der Einzahl, eine Nation, aber sie umfasst sehr viele Menschen, ja? Einzelmenschen. Eine Nation ist hier eine große Gruppe. Ja? Während, wenn ich Heide sage, dann habe ich nur einen Menschen vor mir. Aber dieser eine Mensch kommt aus den nicht-jüdischen Völkern oder Nationen. Überhaupt ist Nation nicht ganz, das ist ein neues Wort. Volk ist da besser, das ist also nicht-jüdischen Völkern. Ob ich Nation oder Volk sage, wäre für diese Zwecke vielleicht egal. Also ein Volk ist eine große Gruppe von Einzelpersonen, ja. Aber ein Heide, das ist ein Nicht-Jude. Wir haben hier zwei Männer. Der eine ist Jude, der eine ist Heide. Der eine ist nicht, was der andere ist, herkunftsmäßig. Wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, wir hätten jetzt in dieser Gruppe von Christen hier, die heute Morgen, gesetzt den Fall, alle, die aus Neuwied und Umgebung kämen, die wären jetzt die Heiden. Und alle aus Frankenthal wären die Juden, die Israeliten. Es sind auch andere da, aber das sind vielleicht dann die Barbaren, ich weiß nicht. Ja, dann wird es klarer, wenn ich sage, wir haben hier zwei Gruppen, Juden und Nationen. Aber die Leute von Neuwied sind nicht Nationen. Das sind Einzelpersonen, die nicht Juden sind. Sie sind nicht von Frankenthal, sie sind also nicht Frankenthaler. Ja. Da verwechselt man eine Einzelperson mit einem ganzen Volk. Die Christen, die aus den Heiden kommen, die sind nicht Nationen, die sind Einzelpersonen aus den Nationen. Aber das kommt durch die Übersetzung, weil das griechische Wort ist in der Einzahl ethnos und in der Mehrzahl ethne. Und man denkt, dass ethnos Nation bedeutet. Das kann Volk bedeuten, aber es muss nicht Volk bedeuten. Das ist eine ungenügende Schriftkenntnis vom Übersetzer. Und es ist, das führt zu Schwierigkeiten, wenn man jetzt genau studieren wollte. Dann läuft man, einmal hat man es mit Gruppen zu tun, anstatt mit Einzelpersonen. Ähnlich ist es mit dem Begriff Versammlung, obwohl es etwas anderes Thema ist. In der Elberfelder Übersetzung, wenigstens in der alten, hieß Gemeindeversammlung. Ja? Aber eine Versammlung ist eine Zusammenkunft. Und jetzt die Gemeinde als Versammlung zu bezeichnen, ist nicht ganz klar. Es sind so einige Übersetzungsbegriffe, die ungenau sind. Aber nicht nur in der Elberfelder, sondern auch in anderen. Sonst ist die Elberfelder sehr gut. Ja. Weitere Übersetzungen? Entschuldigung, Fragen?
Hier steht Heidenvölker.
Heidenvölker? Bei Bruns? An welcher Stelle? Kapitel 1, Vers 27. 1, Vers 27. Welche Gott kennenlassen wollte, welcher der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heidenvölkern. Unter den Heidenvölkern. Sei unter den Heidenvölkern. Das geht auch zu weit. Aber das ist nicht mehr so sehr eine Frage des Wortwahls als des Verständnisses des Textes. Ich denke, Paulus denkt hier nicht an die Gegend oder an den Raum, sondern an die Einzelpersonen, die schon Christen sind. Und deshalb müsste es Heiden einfach heißen da. Ja. Oder das kann ich nicht ganz genau sagen. Ich müsste es jetzt nochmal untersuchen. Das ist eine neue Frage für mich. Muss man sehen. Weitere Fragen? Ja.
Ich komme wieder zum Gewissen. Bei mir steht ein schlechtes Gewissen. Denn jetzt, wir haben eben von dem Tag gesagt, dass wir wirklich Gott wandeln sollen.
Ja.
Sollte man halt an meinen Taten, Gedanken und Aussehen sichtbar zu sein irgendwie. Es ist ja so, dass unter uns Christen, also wirklich Erscheinung vor Gott in der Kleidung ist ja verschiedene, einer denkt so, der andere so hat, was würde ich. Wenn ich jetzt so erscheine vor Gott oder so lebe als Christ mit der Kleidung und ein anderer Christ so, mache ich ihm kein Gewissen oder er mir kein Gewissen oder machen wir gegenseitig uns Gewissen ein schlechtes, weil ich jetzt halt so bin und er so ist.
Die Frage ist, weshalb man sich so kleidet. Weshalb kleidet man sich so, wie man es tut?
Weil jeder Christ eine Vorstellung hat, wie er sich kleiden soll oder
gut, er sagt, wie er sich kleidet. Ein Christ hat eine Vorstellung, wie er sich kleiden soll. Und warum kleidet er sich dann so, wie er kleiden sollte?
Es kann sein, dass er geprägt war von zu Hause oder von irgendwo.
Ja, aber er ist jetzt überzeugt, dass das aber richtig ist, ja?
Ja.
Und warum tut er es denn dann? Warum kleidet er sich so, wie er sich kleiden sollte?
Weil
gesehen hat und so als richtig annimmt.
Und warum nimmt er es für richtig an? Entschuldigen Sie die Frage schon. Ja?
Weil er glaubt hat oder hat das angenommen einfach als richtig.
Ja, und was ist sein Ziel damit? Warum ist er gehorsam? Wozu ist er gehorsam?
Dass er auch mit dem Herrn wandelt, dass er also.
Ja, und Entschuldigung, darf ich weiter fragen? Warum will er würdig wandeln?
Weil das tut mir gut, wenn ich jetzt Gott wohlgefällig wandle. Und ich ist mein Streben.
Ja, und was ist dann die Folge, wenn ich es nicht tue?
Dann habe ich entweder Gewissensbisse oder bin ungehorsam vor Gott.
Und was ist dann die Folge?
Meine Beziehung zu Gott ist kaputt.
Ganz kaputt?
Nicht ganz, aber ich bin krank.
Bin ich noch Christ oder bin ich nicht mehr Christ?
Doch, Christ.
Also, dann trifft es nicht zu. Verstehen Sie? Dieser Text spricht das Christsein an. Dieser Text spricht nicht zu dem, was wir innerhalb der Gnade tun. Dieser Text stellt die Gnade aufs Spiel. Hier geht es um den Kampfpreis. Ja? Vers 18. Lasst niemanden euch den Kampfpreis absprechen. Das heißt, sagen, wenn du das nicht tust, dann kommst du nicht an. Ja. Es geht um das Seligwerden. Und diese Leute erfuhren hier kam eine Lehre, die sagten, um bei Gott in Gnaden zu sein, musst du dieses essen, das trinken, dieses nicht, das nicht. So ungefähr. Ja. Es geht um die Seligkeit. Und deshalb meine Fragen. Und viele Christen, befürchte ich, sind sich nicht im Klaren darüber, weshalb sie sich so kleiden, weshalb sie dieses tun. Ich frage mich, ob sie wirklich sich in Rechenschaft darüber geben, dass sie immer noch Christen wären, wenn sie es nicht täten. Oder ob sie wirklich denken, es trägt noch etwas bei zu ihrem Christsein. Darüber müsste man sich Rechenschaft geben. Wenn es so klar ist, wie sie jetzt eben gesagt haben, dann ist okay. Dann ist okay. Aber dann trifft der Vers hier nicht zu. Ja.
So,
ja.
Sollte man ihm nicht schlechte Gewissen machen?
Nun, das betrifft nun nicht unseren Text hier. Aber das heißt, deshalb ist die Übersetzung vielleicht etwas irreführend. Ja, ich merke, Sie haben diese Formulierung, lasst euch niemals ein Gewissen machen, das ist eine Redewendung, die uns als Christen anspricht. Und deshalb bekommt man Probleme dadurch. Deshalb ist die Formulierung verkehrt. Ja? Es ist grundsätzlicher als das. Es geht nicht nur darum, dass jemand als Christ ein schlechtes Gewissen bekäme, weil jemand mich daran erinnert, du kleidest dich nicht richtig und so weiter. Und da bekomme ich ein schlechtes Gewissen. Ja? Aber das Christsein ist dadurch nicht in Frage gestellt. Ja? Also wenn man den Eindruck kommt von diesem Vers, dann hat man die falsche Übersetzung. Denn dieser Vers spricht nicht von dem Gewissen oder von dem sich Gewissen machen. Das ist nicht, was hier angesprochen ist. Das tut Korinther. Ja? Dazu muss man 1. Korinther 8 und 10 lesen oder Römer 14 und 15. Und wenn man an der Stelle Fragen hat, natürlich, dann ja, aber dieser Vers fragt, wie werde ich selig, wie komme ich in den Himmel? Ja. Und diese Christen, sie waren Christen, aber durch diese Vorschriften, weil sie so grundsätzlich in der Intention waren, in ihrer Zielsetzung, konnten dazu führen, dass sie von Christus abfielen. Wenn jemand lehrt, dass sie kein Christ sind, ich hoffe, wenn ich ein Beispiel jetzt gebrauche, können Sie es verkraften? Ich weiß nicht, wie Sie denken. Aber das ist für mich ein gutes Beispiel. Meine Frau hat es erlebt. Sie fährt mit jemandem mit und man sieht Mädchen, also sind noch Kinder eigentlich, die in Hosen laufen. Und dann sagt der Mann, der ist Christ, mit dem sie mitfährt, er sagt, die gehen alle verloren. Und sie ist etwas erschrocken und fragt, können wir denn anderen ins Herz schauen und sagen, ob sie wirklich gerettet werden oder nicht. Hosen tragen ist ein Gräuel und wer ein Gräuel ist, ja, das ist halt dann erledigt. Ja. Die Schlussfolgerung war zwar logisch, ja, aber war sie ganz schriftgemäß? Es steht geschrieben, Männer sollen nicht Frauenkleidung tragen, Frauen sollen nicht Männerkleidung tragen. Ein solches ist ein Gräuel vor dem Herrn. Dann tut man den nächsten Schritt und sagt, Gräuel vor dem Herrn ist etwas Endgültiges, das ist gleich verloren gehen. Ja? Diese Mädchen gehen also verloren. Merken Sie die Schlussfolgerung. Da geht es um das Grundsätzliche. Wenn jetzt, glücklicherweise ist dieser kein Gemeindeleiter, ja? Denn dann hätten wir einen solchen Fall. Dann würde er sagen, das Tragen von entsprechender Kleidung ist notwendig, um in den Himmel zu kommen. Dann geht es schon über Christus hinaus. Ja? Können Sie das Beispiel verkraften oder nicht? Ja? Ja. Ich weiß, es sind sensible Themen, ja? Aber vielleicht wird es dann klar, was es heißt. Es gibt Dinge, die sollten wir tun. Ich glaube, es gibt Ausdrucksformen der Liebe zu Gott. Aber wir können uns irren in der Identifizierung dieser Ausdrucksformen. Wir können uns fragen, was heißt denn Liebe und so weiter. Ja? Aber wir müssen fähig werden zu unterscheiden zwischen den Ausdrucksformen der Liebe zu Jesus Christus und Christus selbst. Wenn mein Vertrauen bei allem dem immer noch wirklich ist in Jesus Christus als Stellvertreter, dann darf niemand mich richten und sagen, du kommst nicht in den Himmel, weil du nicht so Jesus liebst, wie ich es tue. Ja? Und wie ich es tue, so sollten alle Christen es tun. Es gibt gewisse unbiblische Lebensweisen, die uns aber noch nicht zu Nichtchristen machen. Es gibt Christen, die sind nicht richtig getauft. Sie glauben aber, dass sie wirklich durch die Gnade Jesu gerettet werden. Ich denke, die Art, wie sie ihre Liebe zu Jesus Christus ausdrücken, ist nicht richtig. Sie sollte sich anders ausdrücken. Aber ich spreche Ihnen Ihr Vertrauen in Jesus Christus nicht ab. Das ist noch ein Beispiel. Man muss lernen zu unterscheiden. Innerhalb der Gnade gibt es viele Dinge, die zu besprechen ist. Wie sieht das aus? Wir sind schon durch das Tor gekommen. Wir sind jetzt auf dem Weg. Wie sieht jetzt das Marschieren, das Schreiten auf diesem Weg aus? Ja. Aber da diese Dinge tasten nicht unseren Weg selbst an, der ist Christus. Wir müssen da lernen zu unterscheiden. Das wird aber nicht zu Genüge getan in christlichen Kreisen. Das betrifft nicht nur die Gemeinden, die zusammengesetzt sind von Leuten, die auch von drüben kommen. Ich weiß, es ist allbekannt, dass das Gewissen sensibel ist in diesen Kreisen. Ich wünschte, wir hätten ein sensibleres Gewissen in den hiesigen Kreisen. Ja? Aber da gibt es andere Probleme in diesen, auch Vorschriften. Überall hat es dieses Problem. Das ist kein Sonderproblem. Überall tut es Not, genau zu definieren, wie sieht die Liebe zu Jesus Christus aus. Oder was heißt es, als Christ zu leben? Und die Formen dieses Christseins, darüber kann man sprechen, darüber ist man sich nicht einig. Welche Lieder soll man singen? Ja? Da drückt sich der eine drückt seine Liebe zu Jesus so aus, der andere so. Ich denke, einige Ausdrucksweisen sind falsch. Sie sind schädigend. Ja? Ich denke, wenn man Lieder singt, wo eine falsche Akzentsetzung ist im Takt, dass das schädlich ist. Oder gewisse Notenzusammenstellungen, die sind physikalisch schädlich. Aber manche Christen sagen, das ist Geschmackssache, das ist freigestellt. Ja? Ich achte seine Schlussfolgerung, aber ich sage, er weiß nicht genug. Er braucht Information. Frage ist, was er dann tun würde, wenn er die Information hätte. Ja? Das ist dann eine Frage. Und wenn er dann auch ungehorsam wäre, dann sage ich, du bist auf dem Weg des Abfalls. Du bist noch nicht abgefahren. Aber wenn du weiter so ungehorsam bleibst, wo du wirklich biblische Informationen hast, dann führt das dahin, dass du eines Tages wo landest, wo du nicht landen wolltest. Wenn ich eine Sünde dulde, ist das gefährlich. Das kann zu zweiten führen. Ich bin immer noch Christ, ja? Aber ich bin jetzt in Gefahr gestellt. Das muss man alles unterscheiden, ja? Weiter? Ich stelle fest, wir sind hier in ein Gebiet gekommen, das praktischer ist, als ich am Anfang dachte. Ja, ja, bitte schön.
Ist das Information geben? Soll ich es machen? Oder soll ich dem also leben, weil es ist auf sich sicher? Das ist vor Gott gut, die Musik. Ich denke anders. Soll ich ihm jetzt die Information geben? Und er gibt mir da seine Information. Was dann?
Was dann? Am besten, Sie würden zusammen beten. Das bringt uns vor Gott. Das ernüchtert ein wenig. Manchmal mehr. Manchmal weniger. Aber wenn man betet, ist man vor Gott gestellt. Manches Gespräch über solche Fragen sollte betend geschehen. Aber die Frage ist, bei solchen gegenseitigen Informationen geben, bei einem solchen Gespräch oder Austausch, ist es wichtig, gewisse Grundsätze zu beachten. Nämlich, wir tauschen hier nicht Meinungen aus. Sondern unsere Frage ist, was sagt ein Dritter? Nicht Sie, nicht ich haben die Antwort, sondern ein anderer hat die Antwort. Unsere Aufgabe, wir sind nicht gegeneinander, weil wir verschiedener Meinung sind, sondern wir sind Brüder, beziehungsweise Brüder und Schwestern, die jetzt vor einem anderen stehen und wir zusammen forschen jetzt in diesem Gespräch, was sagt er? Und wenn diese Einstellung da ist, ich bin mir ziemlich sicher, dann kommen sie vorwärts. Aber das Problem ist, die Leute im Westen, haben eine andere Mentalität. Die denken anders, als sie denken. Die Mentalität hier im Westen ist Pluralismus. Pluralismus ist die Anschauung, dass es verschiedene Standpunkte gibt, die aber alle ihr Recht haben. Das führt heute so weit, früher war es Pluralismus innerhalb des Protestantismus, heute ist es Pluralismus innerhalb der Religionen. Das heißt, jede Religion hat ihr Recht, hat etwas Gutes. Oder das kann so sein, aussehen, jetzt ganz praktisch. Da gibt jemand vielleicht auf dem Arbeitsplatz oder irgendwo begegnet einem Nichtchristen und gibt ein Zeugnis für Jesus. Und der andere sagt, hallo, das ist ja wunderbar, dass du Jesus kennengelernt hast. Ich freue mich für dich. Aber für mich, das ist meine Sache. So denkt man hier. Also wenn das für dich recht ist, ja, Für dich ist es recht, für mich ist es nicht recht. Das ist dein Geschmack, Jesus ist dein Geschmack, Jesus ist nicht mein Geschmack. Ja. Alles ist recht. Das führt dann dazu, dass jeder Ton richtig ist, jede Lautstärke ist richtig, alles geht. Das ist die Demokratisierung, die Sozialisierung der Werte. Sie hatten in der Sowjetunion die Sozialisierung des Hab und Gut. Das Hab und Gut, ja? Das gehörte jedem. Beziehungsweise der Partei, ja? Das war so: Was dein ist, ist mein, aber was mein ist, das kümmert dich nicht. Ja, das hat dazu geführt, dass auch Christen ein nicht funktionierendes Gewissen bekommen haben, habe ich auch erlebt. Ja. Da muss jeder sich prüfen, der von drüben kommt, ob sein Gewissen in der Gestaltung geschädigt ist. Ja. Aber das ist eine andere Frage. Aber hier im Westen ist also der Pluralismus in der Werte. Das heißt, es gibt nicht absolute Wahrheit. Das hat man längst vergessen, im Allgemeinen. Alles geht. Ja. Deshalb wird langsam abgebaut. Abgebaut, abgebaut. Keine absoluten. Und deshalb, und das führt dann dazu, dass nur noch die öffentliche Meinung, das Gesetz dann bestimmt. Man hat immer noch das Grundgesetz, aber daran wird jetzt gerüttelt. Das merkt man in einer der letzten Entscheidungen über den Sitzstreik, ja? Oder die Sitz, wie hat man das genannt? Sit-in, also. Das ist jetzt eine Entscheidung, wo, wenn eine Gruppe demonstriert, sitzend demonstriert, nichts tut, dann ist es nicht mehr gegen die Verfassung, ja? Eine sehr wichtige Entscheidung. Also, das führt dann dazu, dass letztlich kein Gesetz für alle maßgebend ist, sondern nur die mehrzählige Meinung. Und die anderen sind dann intolerant. Und wir müssen jetzt als Mehrheit gegenseitig tolerant sein. Aber die dann eine absolute Wahrheit glauben, die sind dann die Intoleranten. Und Intoleranz, gegen Intoleranz muss man intolerant vorgehen. Und so werden die Diskriminierten, so werden echte Christen an die Wand gedrängt. Ja, das kommt noch so weit. Momentan werden wir noch geduldet. Aber es sind schon Stimmen, die in der Schweiz und hier auch in Deutschland, die wirklich ans Kern gehen. Während Sie, die von drüben kommen, Sie haben noch die Vorstellung, dies ist richtig und das ist falsch, ja. Das, so spricht das Gewissen. Ja? Das ist manchmal übersensibel, beziehungsweise nicht immer richtig informiert, aber wenigstens funktioniert das Gewissen. Während hier das Gewissen schon gar nicht mehr oft funktioniert. Weil es grundsätzlich zerstört ist. Die Axt ist an die Wurzel gelegt mit dieser Philosophie. Und die Frage, und wenn Sie jetzt diesen Leuten in den Gemeinden begegnen oder als Christen begegnen, die tragen andere Kleidung, das hilft nicht zu sagen, sie sollten andere Kleidung tragen. Ja. Man muss denen sagen, die Frage stellen, warum tragen sie solche Kleidung? Und das wissen die gar nicht, warum sie das tun. Die sagen, das ist praktisch, ja. Aber das ist illusionär. Der Grund, geschichtliche Grund, weshalb sie das tun, kommt aus den 60er Jahren. Das kommt aus einigen Jahrzehnten zurück, wo einige Philosophen ganz bewusst die Lehre, die Philosophie in den Raum stellten, alles geht. Geschlechtsverkehr zwischen Geschwistern, alles geht. Ja. Mann und Frau sind ähnlich, alles geht. Lustprinzip, Egalität, ja. Alle Werte über Bord geworfen. Das wurde in den Schulen, an den Hochschulen verbreitet. Auf den Hochschulen waren die künftigen Lehrer, die kamen in die Schulen, dann ging es zu den Schülern. ganz bewusst Keile getrieben zwischen Kindern und Eltern, zweite, durch Literatur, Lernstoff in den Schulen und so weiter. Und andere waren in den Juraabteilungen, als sie damals studierten. Heute sind das die Richter. Ja, das war ein Exkurs.